wirkt. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen diese Reihe fortsetzen. Wir hatten an den vergangenen vier oder an den jetzt diese vier Adventssonntage uns vorgenommen, dass wir über vier Big Points des Lebens sprechen möchten. Vier Themen, die für jeden Menschen wichtig sind. Am ersten Advent habe ich über das Thema Hoffnung gesprochen. Letzten Sonntag hat der Timo Pickert vom GZD über das Thema Frieden gesprochen. Und ich möchte heute über das Thema Freude sprechen. Und im Vorfeld zu dieser Predigtvorbereitung hatte ich an einen Satz gedacht, den Jesus mal losgelassen hat, um zu erklären, warum er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Weihnachten feiern wir ja, dass Jesus geboren ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und warum hat er das gemacht? Und das erklärt er unter anderem mit diesem Satz. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden, und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden, und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er hier gearbeitet hat, dass er hier gelebt hat, dass er hier Leute gesund gemacht hat, dass er hier Wunder gemacht hat, dass er hier hingerichtet wurde, dass er von den Toten auferstanden ist, damit hier auf der Erde ein Feuer brennt. Dass in deinem Leben, dass in deinem Herzen ein Feuer brennt. Und dass dein Herz und mein Herz natürlich auch, dass es in hellen Flammen steht. Das ist sein Wunsch. Und ich glaube, dass der Adventskranz, das ist ja eine Tradition, die wir hier haben, und wir haben in dieser Adventszeit auch einen Adventskranz. Einen herzlichen Dank noch an die Frauke, die zwar heute Morgen nicht hier ist, aber die diesen tollen Adventskranz gebastelt hat und zur Verfügung gestellt hat. Und das könnte ja eine gute Erinnerung sein für diese Flammen, die Jesus sich in deinem Leben wünscht. Kerze Nummer 1 könnte für Hoffnung stehen, dass dein Alltagsleben voll mit Hoffnung brennt. Kerze Nummer 2 könnte für Frieden stehen, dass dein Herz voll ist mit Frieden und warm ist und heiß ist mit Frieden. Und Kerze Nummer 3 könnte für Freude stehen. Die brennt noch nicht, die möchte ich aber gerne entzünden, und ich hoffe so sehr, dass vielleicht auch Jesus diese Flamme in dir entzünden kann. Aber bevor ich so richtig loslege, über das Thema zu sprechen, möchte ich gerne noch so ein paar Dinge vorab sagen. Den Gottesdienst bekommen ja die Leute im Zoom mit und die Leute, die heute Morgen hier sind, mit, aber auch noch später die Hörer, die das Ganze per MP3 bei Spotify oder Apple und so weiter noch hören werden oder auf unserer Homepage hören werden. Und ich habe mal gehört, dass das manchmal sogar mehr Hörer sind, als hier im Gottesdienst sind. Und so kommen da schon einige Leute zusammen, und da halte ich es für realistisch, dass Leute diese Predigt auch hören und diesen Gottesdienst vielleicht erleben, die unter Depressionen leiden oder die unter Angststörungen leiden. Und dann kann so eine Predigt Freude ja eigentlich der totale Abturner sein. Wenn das jetzt vielleicht gerade auch so die Situation ist, dass sich diese Emotion der Freude nicht einstellen möchte, man die irgendwie nicht so richtig hervorbringen kann. Und dann könnte es ja sein, dann hört man das und denkt sich, oh Mann, jetzt habe ich nicht nur die Probleme, die ich eh vielleicht schon habe, sondern auch noch, er fühlt sich sogar vielleicht noch mehr als Versager, noch mehr vielleicht sogar schuldig, dass diese Flamme halt nicht brennt. Und wenn dich das betrifft, dann bitte hör das nicht so, versuch es nicht so zu hören. Fühle dich erst recht nicht schuldig, dass vielleicht du in deinem Leben wenig Freude hast, sondern Angststörung und Depression ist eine Krankheit, und da gibt es nichts zu bereuen, da gibt es nichts zu entschuldigen. Du würdest dich ja hoffentlich auch nicht bei Gott für ein gebrochenes Bein entschuldigen oder das bereuen, sondern das ist nun mal einfach gerade dann so. Und dann hör doch vielleicht auch diesen Gottesdienst so wie als ein Hoffnungsschimmer, als ein Licht am Ende des Tunnels, dass es irgendwann mal anders wird, dass Freude zurückkommt in dein Leben. Aber hör es nicht so, dass du dich hinterher schuldig fühlen sollst. Zweite Vorbemerkung. Leute, die gerade in der Trauerphase sind und die dann hören, oh Freude, oh, da hätte ich ja besser zu Hause bleiben können. Das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Und ja, vielleicht ist das dann heute überhaupt nicht dein Thema. Es gibt für alles eine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Traurigsein und es gibt eine Zeit zum Feiern. Und in welcher du gerade bist, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber dann kann es auch sein, dass das heute nicht dein Thema ist. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass du irgendwas Hilfreiches aus diesem Sonntag mitnehmen kannst. Oder auch noch an all die Leute, deren Leben eine einzige To-Do-Liste ist. Aufgaben, wohin man schaut. Den muss ich noch anrufen, das muss repariert werden. Der muss zurückgerufen werden, Steuererklärung. Das muss ich noch handwerklich umsetzen, die Geschenke noch kaufen. Und dann gibt es ja auch noch die christlichen Aufgaben. Beten, Bibel lesen, ist auch zu kurz gekommen. Gottesdienst gehen, eine Kleingruppe besuchen, vielleicht sogar den Routed-Kurs. Anderen Leuten von Jesus zu erzählen, was spenden. Und dann gibt es vielleicht auch noch so ein paar ganz leidenschaftliche Jesus-Menschen, die bringen dann auch noch mal so Ideen ein wie, wir könnten doch mal alle fasten oder mal beichten. Und du denkst dir, oh Mann, jeder Sonntag fühlt sich ja fast an wie eine neue Aufgabe. Jedes Mal, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, dann nehme ich eine Aufgabe mit nach Hause, was ich auch noch alles tun muss und was ich vielleicht auch wieder alles nicht schaffe. Und auch da die Einladung, hör's doch vielleicht anders. Hör's doch vielleicht eher als eine Chance, das Leben anders zu sehen. Als eine Einladung für ein anderes Grundgefühl im Leben. Eine andere Art, das Leben überhaupt zu sehen. Und natürlich sind To-Do-Listen wichtig, sind auch Aufgaben erledigen wichtig und wer wollte das bestreiten? Und To-Do-Listen sind ein großer Teil meines Lebens und die christlichen Aufgaben, wer wollte bestreiten, dass sie wichtig sind, zu tun, die christlichen Übungen. Aber ich glaube, dass es eigentlich heute was anderes oder um was anderes geht, dass es darum geht, dass du ein Leben lebst, wo dein Herz brennt. Und ich habe 3 Punkte zum Thema Freude mitgebracht. Und der erste ist, ich glaube, dass Gott fröhlich ist. Gott ist ansteckend fröhlich. Und als ich das aufgeschrieben habe, da ist in mir sofort selber ein großes, na, okay, aber, das kann man eigentlich fast unmöglich so sagen, Gott ist fröhlich, weil, also Moment, wenn man die Bibel mal so ein bisschen gelesen hat, dann stellt man relativ schnell fest, Moment, ich lese hier, Gott ist eifersüchtig, Gott ist enttäuscht, Gott ist total wütend, Gott ist sehr, 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 sehr zornig. Gott ist sogar manchmal mit der Gesamtsituation maximal unzufrieden. Und alle Emotionen kenne ich gut. Und manchmal haben wir ja in so einem kirchlichen Umfeld so das Gefühl, dass wir denken, ja, so Zorn, das ist ja, nee, das ist nicht gut. Also Zorn ist grundsätzlich schlecht. Aber wenn Gott selber häufig sehr, sehr zornig ist, dann kann es ja so schlecht schon mal nicht sein und dann kann es ja erst recht schon mal keine Sünde sein, wenn Gott selber wütend und zornig ist. Ich persönlich halte mich selber für einen harmoniebedürftigen Menschen, manchmal sogar vielleicht auch etwas konfliktscheu, auf jeden Fall so sehr friedlebend. Aber es gibt auch bei mir Situationen, und die erzähle ich euch vielleicht auch mal bei einer anderen Predigt, wo ich mal so richtig ausgetickt bin. Und das hatte häufig was damit zu tun, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, dass meine Kinder oder meine Frau irgendwie ja, angegriffen werden oder nicht respektiert werden. Dann ist irgendwie knallrot. Dann werde ich richtig, richtig wütend. Und ich glaube, Gott ist da so ähnlich wie ich, dass er auch, wenn Leute angegriffen werden, die er liebt, und davon gibt es ja sehr, sehr viele, dass er total wütend wird, dass er regelrecht zornig wird. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Jeder, der liebt, der weiß, dass das irgendwie zusammengehört, dass das kein Unterschied ist, sondern dass das ganz nah beieinander liegt. Wer liebt, der muss eigentlich auch zornig werden, wenn den Leuten Böses getan wird, die er liebt. Aber ich glaube, dass es ja ein ganz großer Unterschied ist, ob wir eine Person beschreiben, die grundsätzlich zornig ist, wütend ist, unausgeglichen ist, immer unzufrieden ist, der man nie was recht machen kann, immer unzufrieden, enttäuscht und der vielleicht auch ab und zu mal Freude hat, also wenn da irgendwie alles passt, ja, und wir haben wirklich alle toll mitgesungen und waren alle pünktlich um 10.30 Uhr da, dann, naja, dann ist Gott auch mal gerade irgendwie zufrieden und vielleicht auch mal fröhlich. Oder ob Gott vielleicht eher so ist, dass er eigentlich in sich Frieden hat, dass er in sich fröhlich ist, liebevoll ist, aber auch mal zornig wird. Wisst ihr, was ich meine? Als Reaktion auf das, was die Umstände ihm auch gerade zumuten. Und ich glaube, dass Gott natürlich das Letztere ist. Und das glaube ich nicht nur, weil ich das viel toller fände oder viel sinnvoller finde, wenn er so wäre, sondern ich glaube, das, was die Bibel sagt an unendlich vielen Stellen. Die Bibel sagt, dass ein Resultat, ein Erfolg des Heiligen Geistes ist, dass er Freude bringt. Oder im Römerbrief wird gesagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Vielleicht auch so ein kleiner Hinweis auf Weihnachten. Es geht nicht um Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Oder auch ein dritter biblischer Beweis. Wir gehen ja auf Weihnachten zu und die Weihnachtsgeschichte, ich glaube, sie ist unglaublich bekannt. Und Jesus wird geboren und gleichzeitig sind ein paar Männer auf der Nachtschicht, wildfremde Männer, und ich finde es wirklich ein großes Mysterium, warum der Vater im Himmel auf die Idee kommt, wildfremde Männer zu informieren, hey, nur wenige Meter von euch entfernt oder Kilometer ist gerade der Retter der Welt geboren. Und da kommen irgendwelche wildfremden Männer, sind quasi die ersten Gratulanten der jungen Familie, die das vielleicht ja noch nicht mal irgendwie gesucht haben oder darauf gewartet haben, sondern die da irgendwie überrumpelt wurden. Naja, wie auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es im Himmel die Auflösung dazu. Aber Gott schickt einen Engel, der diese Männer informiert. Und was sagt der Engel? Er sagt diese Worte, die ja schon wie Musik in meinen Ohren sind. Fürchtet euch nicht, denn die Folie wird gleich kommen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Ich fasse das nochmal zusammen. Dass Jesus gekommen ist, ist große Freude. Und nicht nur für ein paar, sondern irgendwie, was eigentlich für alle ist. Das Reich Gottes ist Freude und der Heilige Geist bringt Freude. Und so, glaube ich, ist so mein erster Punkt, Gott ist Freude und dass wir uns bei ihm anstecken lassen können. Freude kann ja ansteckend sein. Wir haben einen bei uns in der Gemeinde, der mal Lach-Yoga praktiziert hat. Ich gucke ihn auch gerade an. Und mit dem wir das auch mal dann zusammen gemacht haben, einfach mal sinnlos zusammen gelacht haben, also ohne Grund. Und der Effekt ist ja, dass man, wenn man gemeinsam lacht, dass es irgendwas mit einem macht. Also selbst wenn man lacht, ohne jeglichen Grund, hat es eine Wirkung. Aber wenn man irgendwie noch was Lustiges sieht, also es gibt natürlich auch Gründe, warum man lachen kann.
So, und wir übergeben dir das hier, nimm mal. Und wir wollen ihm danken für einen schönen Kigo. Du machst echt coolen Kigo. Dankeschön.
Dankeschön. Das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber passte gerade. Dankeschön. Freude kann anstecken. Also man konnte mit dem Lach-Yoga-Profi sich anstecken lassen von seinem Lachen. Man kann sich von Leuten anstecken lassen, die gerade Freude haben. Und man kann sich bei Gott anstecken lassen, so wie ich gleich die Kerze dort anstecke. Gott ist der Punkt, bei dem wir Feuer fangen können. Punkt Nummer 2 zum Thema Freude ist, lerne, könnt ihr da auch einmal die Folie anklicken bitte, lebe im Heute. Lebe im Heute. Ich glaube, ich schätze mal, dass es für die meisten von euch, vielleicht sogar für alle, und ich hoffe das eigentlich auch, an diesem Sonntagmorgen vielleicht nichts Neues kommt. Keine neue Information. Aber in Gottesdiensten geht es ja nicht so sehr darum, immer was Neues zu hören, sondern auch häufig an Dinge erinnert zu werden, an Dinge, die wir mal wussten, an Dinge, die wir auch schon mal gelebt haben, die wir eigentlich auch schon vielleicht intellektuell verstanden haben, aber dass sie halt ein bisschen mehr in unser Herz rutschen. Lebe im Heute und nutze das Heute, denn gestern ist ja vorbei und morgen ist ja noch gar nicht da und wir wissen auch gar nicht, wie morgen sein wird und ob wir morgen noch sein werden. Deswegen, es bleibt nur das Heute. Wir können nur im Heute leben. Und das ist ganz, ganz einfach gepredigt, aber im Alltag schwer zu leben. Das ist leicht gesagt und schwer gelebt. Und in meinem Leben, ich habe das schon so häufig verpasst, das Heute. Ich habe schon so häufig Dinge in die Zukunft geschoben und das Heute verpasst. Vielleicht erinnerst du dich an deine Schulzeit. Und du hattest die Nase voll von der Schule und hast gedacht, boah, ey, dieses Leben als Schüler, da kann ich nicht glücklich sein. Ich muss aus diesem Zwangskontext Schule raus. Und was freue ich mich auf die Zeit, wenn ich endlich aus der Schule raus bin. Dann werde ich fröhlich sein im Arbeitsleben. Dann wird mir ein Leben der Freude möglich sein. Aber in der Schule mit den Prüfungen und Chemieunterricht, das geht nicht. Und dann bist du im Arbeitsleben angekommen und denkst dir, oh nein. Was habe ich denn da bloß gedacht? Jetzt habe ich noch nicht mal mehr 6 Wochen Urlaub und ich muss bis lange arbeiten und manchmal sogar am Wochenende und kann meine Freunde eigentlich nur noch am Wochenende treffen. Was habe ich mir denn nur dabei gedacht? Oder in Beziehungen. Es gab eine Zeit, da waren wir alle Single und nicht wenige haben gedacht, also richtig glücklich sein, also richtig leben kann ich, wenn ich eine Partnerin und einen Partner gefunden habe. Dann geht's los. Dann, ich kann nur glücklich sein, wenn ich das gefunden habe. Und dann haben wir eine Partnerin oder einen Partner gefunden und denken, okay, ja, so einfach ist es jetzt auch nicht irgendwie. Und es gibt ja doch auch manchmal Auseinandersetzungen und Streit und irgendwie schwierig und irgendwie man muss sich immer kompromissemäßig irgendwie einigen und manche denken, okay, was fehlt uns? Wir brauchen Kinder. Wenn wir Kinder hätten, dann wär ein Leben der Freude möglich. Dann geht's richtig los. Und dann sind Kinder da und du denkst dir, oh nein, was habe ich denn da mir bloß dabei gedacht? Jetzt, ich kann ja noch nicht mal mehr pennen, jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr. Nachts um 2 stehe ich auf, um Windeln zu wechseln und um 4 Uhr auch nochmal. Das ist ja furchtbar. So kann ich doch nicht leben. Wo ist denn mein Lebensglück hin? Wo ist das Leben der Freude? Wenn sie Teenager sind, dann wird es leicht. Wenn doch nur schon diese Zeit da wäre. Und dann sind die Kinder groß und du denkst dir, was habe ich mir denn bloß dabei gedacht? Ich wünschte, ich könnte um 2 Uhr oder um 4 Uhr aufstehen, um Windeln zu wechseln. Stattdessen stehe ich um 2 oder 4 Uhr gar nicht erst auf, sondern ich liege immer noch wach, weil ich mich frage, ob sie noch leben oder irgendwer noch mal nach Hause kommen. Oh nee, richtig glücklich kann ich eigentlich erst sein, so das Leben der Freude. Ja, wenn sie mit dir aus dem Gröbsten raus sind, wenn sie vielleicht im Studium sind. Und dann sind sie im Studium, dann findest du dich vielleicht in einer Situation, wo du 500 Euro bezahlst für ein Studentenzimmer in Köln und siehst deine Kinder mit einem großen, dreckigen Sack Wäsche ab und zu mal. Und du denkst dir, nein, so, das ist doch auch nicht so richtig, die Umstände passen nicht. Wenn sie wieder zu Hause wohnen, dann können wir wieder glücklich sein. Und wenn sie dann zu Hause wohnen, dann denkst du dir auch, wenn sie endlich ausziehen. Und wenn sie ausgezogen sind, dann denkst du dir auch, jetzt ist aber still hier. Was hatten wir doch früher für ein Leben in der Bude? Was haben wir gelacht? Was war los? Und jetzt ist ja gar keiner mehr da. Nee, so kann ich nicht glücklich sein. Wann kommen denn Enkelkinder? Dann, jawohl, dann muss ich nicht mehr erziehen. Dann kann ich einfach verwöhnen. Dann kann ich irgendwie Schokolade essen mit ihnen und Fernsehen. Und dann sind Enkelkinder da und dann denkst du dir vielleicht auch, oh nein, ich kann das nicht mehr. Ist das anstrengend? Ich will das auch gar nicht mehr auf dem Boden rumkriechen und immer diese gleichen primitiven Spiele spielen. Ach nee, das macht doch keinen Spaß. Wenn sie mal alt sind, so nicht mehr diese Kleinkindphase, dann geht's los. Und dann sind sie groß und dann kommen sie gar nicht mehr. Und deine Angebote, hey, ich habe Schokolade und ich habe Fernsehen, zünden auch nicht mehr so. Auf was willst du warten? Wenn wir es heute nicht schaffen, glücklich zu sein, dann schaffen wir es vielleicht nie oder viel zu selten. Wenn wir darauf warten, bis alle Lebensumstände in Ordnung sind, bis du das geschafft hast, bis das Projekt erledigt ist, wenn das mal gut ist und ich das repariert habe und diese Aufgabenliste abgearbeitet habe, dann fängt das Leben an der Freude und des Feierns und des Lebens. Und ich glaube, dass wir nur heute haben. Wir können es nur heute schaffen. Inmitten allem, was krumm ist, was unerledigt ist, was kaputt ist, was schwierig ist, was schmerzhaft ist. Psalm 118 sagt Folgendes. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dies ist der Tag. Und wenn wir nicht zu so einem Leben kommen, wo wir immer wieder auch sagen, jetzt ist der Tag. Heute wollen wir uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dann werden wir es vielleicht immer vergeblich warten auf den Tag, wo alle Lebensumstände so sind, dass wir ein Leben der Freude leben können. Gott ist da eigentlich relativ extrem. Er ist jemand, der das sogar befiehlt in der Bibel, immer wieder, ihr sollt feiern, ihr sollt Pause machen, ihr sollt aufhören mit euren To-Do-Listen und zwischendurch einen Break haben und ihr sollt feiern und ihr sollt essen und ihr sollt fröhlich sein und das Feiern, auch das, was ich getan habe und auch euch selber feiern und das Leben feiern, ist ein Gott, der das befiehlt, dem das total wichtig ist. Und so ein Lebensstil ist ja eine totale Kraftquelle. Man muss kein Christ sein, um das zu wissen, dass das wahr ist, weil das weiß jeder. Wenn man etwas mit Freude tut, dann vergeht die Zeit schneller. Wenn man etwas mit Freude tut, dann fällt es viel, viel leichter. Und im Buch Nehemia steht sogar in der Bibel, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kernkompetenz, ist doch eigentlich das, was unsere Power ausmacht. Das war doch mal hier unsere Sache, die uns angetrieben hat. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir es heute nicht schaffen, dann warten wir vielleicht viel zu lange auf Zeiten, wer weiß, ob sie denn kommen. Mein letzter Punkt, Punkt Nummer 3, entwickle einen neuen Blick, einen guten Blick auf das Gute. Es passiert immer vieles gleichzeitig, Schmerzhaftes, Schreckliches, aber auch Gutes. Jesus fordert uns immer wieder auf, auch den Blick für das Gute zu suchen. Er sagt einmal zu seinen Leuten, schaut euch mal die Blumen an am Wegesrand und lernt von ihnen. Guckt doch mal, wie schön sie sind. Oder er fordert seine Leute auf, schaut euch mal die Vögel an und lernt von ihnen. Guckt doch mal, wie frei sie sind und wie sorgenfrei sie leben. Das soll doch auch für euch gelten. Das Gute um dich herum wahrzunehmen. Wir haben jede Menge Kinder hier in diesem Gottesdienst. Also jetzt nicht gerade hier, aber wenn man da oben wart. Und wenn ihr am Anfang mitbekommen habt, was das für ein Gewusel ist, und es könnten fast sogar mehr Kinder heute Morgen da oben sein als Erwachsene hier unten. Allein das ist schon, doch, da hinten ist ein Kind am Kicker. Und man kann in einem Gottesdienst sitzen und sagen, oh Mann, da war aber die Folie kam zu spät. Die haben ja was ganz anderes gesungen. Oder, oh, der Sound, da war aber nicht gut. Da hat der Gitarrist sich oder die Gitarristin sich verspielt. Oder ich habe letzte Woche im GCD gepredigt. Die Predigt ist bei YouTube. Und ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich die ganze Zeit die Hose offen hatte. Oh, wie schrecklich, wie peinlich. Aber es war so schwarz in schwarz, auch mit schwarzer Unterhose. Also es war jetzt nicht so schrecklich. Und trotzdem, man kann darauf achten und dann mitnehmen, der Prediger hatte die Hose offen. Und ich glaube, das wäre noch nicht mal das Schlechteste, das mitzunehmen. Aber wenn man nur auf das achtet, da hat er sich versprochen, da hat er die Hose aufgehabt, da war das nicht in Ordnung. Wenn das alles ist, so dein Blick, dann verpasst du das wirklich Gute. Du verpasst sogar das Allerbeste. Denn gleichzeitig, neben allem, was wie eine Hose offen ist, gibt es auch so viel wunderschöne Dinge um dich herum gleichzeitig. Und das wahrzunehmen, allein die Kinder wahrzunehmen, könnte das Highlight des Sonntags sein, fast jeden Sonntag. Martin Luther wird dieser Satz zugesprochen, wer ein Kind Gottes sieht, der erwischt Gott auf frischer Tat. Es kommt vielleicht eine Zeit, da sind keine Kinder mehr bei uns im Gottesdienst. Und es gibt auch Kirchen, da gibt es gar keine Kinder. Deswegen lasst uns das genießen, jeden Sonntag, wo das so ist, jeden Sonntag, wo wir das feiern können, wo wir das mitbekommen können. Es ist so ein großer, großer Schatz. Es gibt einen Film, den ich irgendwie inspirierend finde. Er heißt Alles eine Frage der Zeit. Ich habe von diesem Film schon mal erzählt. Und ich muss gestehen, ich habe bei diesem Film einige Tränen verdrückt. Es ist kein Kinderfilm, auch kein Familienfilm, also jetzt nichts, was ihr jetzt mit der ganzen Familie jetzt irgendwie an Weihnachten gucken könnt. Es ist eher eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte, aber im Kern eine Vater-Sohn-Geschichte. Denn der Sohn ist 18 Jahre alt geworden, da kommt der Vater zu ihm und sagt, ich muss dich mal alleine sprechen, denn es gibt in unserer Familie ein Familiengeheimnis. Alle männlichen Familienmitglieder haben die Gabe, in der Zeit zurückzureisen. Aber also jetzt nicht an irgendeinen Zeitpunkt der Weltgeschichte, sondern an einen Zeitpunkt deines Lebens kannst du zurückreisen. Und er erklärt ihm, wie du das machen musst. Du gehst in einen Schrank oder in eine Kammer, wo es ganz dunkel ist. Du schließt die Augen, ballst die Hände zu Fäusten und wünschst dich an einen Zeitpunkt deines Lebens zurück. Der Sohn ist sich gar nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie nur ein Scherz ist von seinem Vater, aber er stellt fest, das funktioniert wirklich. Und so geht der Film darum, wie der Sohn diese Gabe entdeckt, wie er sein Leben lebt. Er versucht, einige Dinge zu optimieren, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, Situationen zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn er gepredigt hätte letzte Woche am GCD, wäre er zurückgekommen und hätte sich die Hose zugemacht. Er merkt aber auch, dass einige Dinge, wenn er sie nochmal versucht zu erleben, er es nicht nochmal so hinbekommt, dass es auch Situationen gibt, die sind so unwiederbringlich. Er lernt ein Mädchen kennen, will sie natürlich für sich gewinnen und so entwickelt sich eine schöne Geschichte. Einige Zeit später, viele Jahre später, ruft der Vater ihn noch einmal in sein Büro und sagt, ich möchte dir gerne noch ein Geheimnis anvertrauen. Es gibt noch ein viel wichtigeres Familiengeheimnis. Soll ich es dir verraten oder willst du es selber herausfinden? Und der Sohn sagt, noch ein Familiengeheimnis und noch ein viel wichtigeres, was kommt denn jetzt? Er sagt, ja, es ist viel wichtiger, aber also nicht so dramatisch, aber es ist viel wichtiger. Und der Sohn sagt, ja, ich möchte es hören, verrat's mir. Und der Vater sagt, ich möchte jetzt das Geheimnis erklären, wie du glücklich leben kannst. Lebe einen ganz normalen Tag. Und dann macht er das. Im Film wird gezeigt, ein ganz normaler Tag in seinem Leben. Sieht so aus, er steht morgens auf, dann sitzt er in seiner Firma, er ist mittlerweile Anwalt, sitzt in der Besprechung und sein Freund und Kollege wird gerade vor versammelter Mannschaft vom Chef rund gemacht und alle sind angespannt und irgendwie geknickt. Dann rennt er mit seinem Kollegen zu einer Gerichtsverhandlung. Sie müssen sich sehr beeilen, um noch rechtzeitig zu kommen. Sie gewinnen den Prozess, er ist erleichtert und ihm fällt ein Stein vom Herzen. Dann geht er in die Mittagspause, kauft sich ein Sandwich und ein Getränk und abends fährt er nach Hause, sitzt in der Bahn und sitzt neben einem Typ, der ganz laut Musik hört, Heavy Metal auch noch dazu und viel zu laut und er ist total genervt davon, dass er jetzt da auch keine Ruhe hat. Und abends liegt er neben seiner Frau im Bett und sie fragt, und wie war's? Und er sagt, es war echt ein harter Tag. Es war ein schwerer Tag. Und dann steht er auf und sagt, okay, Papa, jetzt mache ich das, was du mir gesagt hast, das Geheimnis, wie ich glücklich leben kann. Er geht in eine Dunkelkammer, macht die Augen zu und geht nochmal in den Anfang des Tages und lebt diesen Tag noch einmal genauso, aber versucht all das mitzubekommen, was um ihn herum schön ist, was positiv ist, was ein Lob verdient, was aufbauend ist. Und man sieht ihn in der Besprechung. Sein Freund und Kollege wird wieder fertig gemacht und er nimmt seinen Notizblock und schreibt eine lustige Bemerkung über den Chef drauf und hält ihn so in die Gruppe, dass alle das lesen können, außer natürlich der Chef. Und er bringt so ein bisschen Heiterkeit in die Situation. Und danach rennt er durch das Gerichtsgebäude, um noch rechtzeitig zu einem Prozess zu bekommen. Aber diesmal schaut er sich ein bisschen um und nimmt die Schönheit des Gebäudes wahr und sagt, boah, zu seinem Kollegen, ist das nicht cool, dass wir hier arbeiten können in so einem tollen Gebäude? Wahnsinn. Dann nimmt er sich ein bisschen Zeit, um mit seinem Kollegen und mit seinem Mandanten zu feiern, dass sie gewonnen haben. Als er sich das Sandwich kauft und das Getränk, nimmt er die Verkäuferin wahr, wie sie ihn anstrahlt, wie viel Mühe sie sich gibt. Und es entwickelt sich ein netter Smalltalk. Abends in der Bahn hört er die Musik und er lässt sich ein auf Heavy Metal, fängt an, ein bisschen Luftgitarre mitzuspielen. Und abends liegt er im Bett neben seiner Frau und sie fragt ihn, und wie war's? Und er sagt, es war ein toller Tag. Es war ein sehr guter Tag. Und dann löschen sie das Licht und kommen sich auch noch körperlich näher, aber das ist ein anderes Thema. Und mich berührt das echt. Der Sohn in dem Film endet mit so einer Bemerkung, dass er sagt, dass er das versucht hat, diesen Ratschlag seines Vaters zu beherzigen, aber dass er sogar noch ein bisschen radikaler geworden ist als sein Vater. Er ist noch einen Schritt weiter gegangen, denn er reist in der Zeit gar nicht mehr zurück. Keinen einzigen Tag. Er lebt keinen einzigen Tag noch ein zweites Mal, sondern er versucht jeden Tag so zu leben, als wäre er extra aus der Zukunft nur für diesen einen Moment gekommen. Um diesen einen Moment noch einmal zu erleben. Ich habe das selber auch schon mal probiert. Ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, Leute, ich komme eigentlich aus der Zukunft. Aber ich bin extra nochmal zurückgekommen, weil ich noch einmal mit euch PlayStation spielen wollte. Ich wollte noch einmal mit euch am Tisch sitzen und Pizza essen. Ich wollte noch einmal mit euch im Garten Fußball spielen. Es ist eine andere Art, vielleicht das Leben zu sehen. Natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt hier so als Gemeinde quasi alle nur noch hier uns künstlich und bizarr anlächeln sollen am Sonntagmorgen und es gibt nur eine richtige Antwort auf die Frage, wie geht's? Und die ist, oh, ich bin voller Freude. Das ist ja überhaupt nicht so. Und Freude in einem Leben voll Freude zu führen, heißt auch nicht, die Umstände, die schräg sind und schwierig und schlecht und problematisch und grausam und schmerzhaft, die alle auszublenden, sondern der Weg hinter Jesus her ist eigentlich ein guter Weg, ein gesunder Weg. Mutter Teresa, für viele Menschen weltweit ein großes Vorbild, die in Kalkutta in Indien gelebt hat und dort unter den Ärmsten der Armen gelebt hat und gearbeitet hat. Sie hat mal Folgendes gesagt. Freude ist das Zeichen der Einheit mit Gott und der Gegenwart Gottes. Freude ist die normale Konsequenz eines von Lieben brennenden Herzens. Amen. Kommt ihr einmal nach vorne? Peter? Jesus, ich bitte dich darum, dass du unser Herz neu anzündest. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du ja machst, dass die Leidenschaft für dich, die Hoffnung, dass 2024 ein gutes Jahr wird, der Frieden im Herzen, dein Heilsein und auch deine Freude, dass das in uns brennt. Und Jesus, ich wünschte, wie hell würde mein Herz schon in Flammen stehen. Gerne mehr, gerne mehr, gerne mehr. Amen.